Da ist eine Gemeinde, die sucht einen Pastor. Ist heute nicht so einfach. Es gibt viele Gemeinden, die auf der Suche sind. Wir hatten gestern Tobias Eichenberg bei uns, hat bei uns die Predigt gehalten. Und der geht jetzt in Ruhestand. Ja, die suchen auch für ihn einen Nachfolger. Sind einige im Gespräch, aber ob die dann auch kommen wollen, kommen werden, ist noch die Frage. Und dann kommt ein neuer Vorschlag und der Gemeindeälteste berichtet dann. Also wir haben einen neuen Mann, einen neuen Bewerber, den wir hier, der zu uns kommen möchte. Na, der ist aber nicht so sehr sesshaft, der hat schon viele Gemeinden gegründet, da geblieben, aber dann auch wieder weg. Er war schon im Gefängnis. Er ist kein mitreisender Prediger. Bei einer Predigt, die ging wahrscheinlich ziemlich lang, ist einer eingeschlafen und aus dem Fenster gefallen, das heißt am Fenster sind. Er kann besser reden als schreiben. Also was er schreibt, das hat also Hand und Fuß. Er geht aber auch nicht jedem Streit aus dem Weg. Streitwochen waren auch. Er hat eine nicht zu definierende Krankheit oder Beschwerde. Er sagt nicht so genau, was er eigentlich hat. Er ist auch vergesslich, er weiß nicht, wen er alles schon getauft hat. Vielleicht kennt ihr den Bewerber. Paulus. Genau. Die Gemeinde hat ihn abgelehnt. Können wir nicht gebrauchen. Dagmar und ich, wir lesen jetzt jeden Tag, schon einiger Zeit schon immer ein Kapitel aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Und die Paulusbriefe haben wir schon durch. Und ich muss sagen, die haben mich wieder ganz neu angesprochen. Was da alles drinsteckt in dem Paulusbrief, ist eine Weisheit. Manche Worte, die muss man erstmal richtig im Herzen bewegen, damit man auch begreift, wie tief dieses Wort ist. Ja, um Paulus soll es uns heute mal gehen. Paulus hatte ein abenteuerliches Leben. Seine Bekehrung war abenteuerlich. Er wurde gesteinigt, war im Gefängnis, hat Schiffbruch erlitten. Wer sich auf Christus einlässt, damit muss damit rechnen, dass sein Leben auch abenteuerlich werden kann. Vielleicht nicht immer so, aber viele haben das erlebt. Wir haben es auch erlebt im Wilhelmshof zu der Zeit, das war manchmal schon sehr abenteuerlich, wie Gott uns geführt hat, bewahrt hat und manchmal auch herausgeführt hat aus Krisen oder hindurchgeführt. Und so ein Leben mit Christus kann auch tödlich enden. Paulus ist ja Märtyrer geworden und er wusste aber, der Tod ist nicht das Ende. Er hat diesen Satz gesagt, ich habe Lust zu sterben, um bei Jesus zu sein. Das muss man sich einfach zu Zunge gehen lassen. Ich habe Lust zu sterben, um bei Jesus zu sein. Ich las jetzt ein Interview mit einem ehemaligen Bischof, Gerhard Meyer, Baden-Württemberg, ein sehr gläubiger Mann auch, über 80 Jahre. Und dann fragte ihn dann der Interviewer, und wie ist es mit Ihnen, Sie sind ja schon sehr alt, der Tod wird bald kommen, sagt er, ich freue mich darauf, dann bei Jesus zu sein. Im 1. Korinther 15, 9 und 10 lesen wir, ich bin der Geringste unter den Aposteln, ich bin es gar nicht wert, ein Apostel zu heißen, denn ich habe die Jesus-Nachfolger verfolgt, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das hat er nicht so dahergesagt, ich bin der Geringste. Das war seine innerste Überzeugung. Ich bin es eigentlich nicht wert, dass Jesus mich zu sich berufen hat. Dass ich ein Nachfolger Jesu, ein Apostel sein darf. Das war ihm sein ganzes Leben lang bewusst. Und darum sagt er hier, aus Gottes Gnaden bin ich, was ich bin. Ja, wer war dieser Paulus? Er war Jude, aber hatte die römische Staatsbürgerschaft. Und das hat ihm sehr geholfen auf seinen vielen Reisen. Denn er ist ja durch das ganze Römische Reich gereist. Und da hat er dann oft auch die Behörden darauf aufmerksam gemacht, ich bin aber auch römischer Staatsbürger. Nicht nur Jude, sondern habe auch die römische Staatsbürgerschaft. Vom Beruf war er Zeltmacher. Den Beruf hat er auch später noch ausgeübt. Er hat studiert bei dem bedeutenden Lehrer, bekannten Lehrer Gamaliel, ein bedeutender Rabbi in Israel. Da gibt es in der Apostelgeschichte eine Begebenheit, Das sind die Jünger, die haben also evangelisiert und haben Kranke geheilt und den Pharisäern, Schriftgelehrten, dem Hohen Rat hat es nicht gefallen. Die haben die eingesperrt, die sind wieder raus und dann haben sie doch weitergemacht, haben sich einfach nicht hindern lassen, das Evangelium weiterzutragen. Und da wollten sie sich am liebsten umbringen oder wieder ins Gefängnis werfen. Und da war der Gamaliel und da sagte, wir haben also schon viele erlebt, die hier also irgendwelche Glaubensrichtungen da aufgestellt haben, Leute um sich gesammelt. Das ist alles dann irgendwann wieder zu Ende gewesen. Wenn die Sache von Gott ist, dann können wir sie nicht aufhalten. Ist sie nicht von Gott, dann wird alles wieder im Sande verlaufen. Es war ein sehr kluger Rat in dieser Situation. Und bei diesem Lehrer hat Paulus auch gelernt. Paulus war ein Eiferer für Gott, radikal, kompromisslos. Er hat sich gefreut, wenn Christen gesteinigt wurden, hat sie ins Gefängnis gebracht. Wir würden heute sagen, er war ein Fundamentalist, ein jüdischer Fundamentalist, stand ganz über auf dem Fundament des Judentums damals und verfolgte eben die Christen. Ja, und dann hat er die Seiten gewechselt. Passiert oft im Leben, dass Menschen die Seiten wechseln. Wir sagen dann dazu, das sind Opportunisten, hängen ihren Mantel nach dem Wind, je nachdem, woher der Wind weht. Oder wir hatten dann den Begriff in der DDR, ein Wendehals, ja, hat sich wieder schnell gewendet, die neue Richtung eingeschlagen, sich angepasst. Aber bei Paulus war das nicht so, er war eine ehrliche Haut. In der Bibel gibt es ein Wort, da heißt es, dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Und Paulus war ein Aufrichtiger. Jesus hat das Weltbild von Paulus zerstört. Auf dem Weg nach Damaskus begegnet er Jesus. Und das Eigenartige ist, er wird blind. Das heißt, er ist innen sehend geworden, in seinem Herzen sehend geworden, hat Jesus erkannt, aber äußerlich war er blind. Konnte dann wieder sehen, weil ein Bruder ihm die Hände aufgelegt hat und ihn gesegnet hat, eingesegnet hat auch für seinen Dienst. Wir hatten vorhin so ein Buch geschenkt bekommen von einem Sudanesen, Yasser Erik. Weißt du das Buch, wie das hieß? Wie es heißt, das Buch?
Hass.
Hass gesät und Liebe geerntet, so ungefähr. Jedenfalls, er kommt aus einer streng muslimischen Familie, die
Hass gelernt, Liebe erfahren.
Liebe erfahren, ah. Und die Männer dieser Familie, die waren alle eingebunden in die Regierung. Der ganze Clan da gehörte zu der Oberschicht da. Wie gesagt, ein strenger Moslems. Und er hatte einen Mitschüler in seiner Klasse, der Christ war. Und den mochte er gar nicht. Christen waren ja praktisch Menschen zweiter Klasse. Und am besten ist, wenn man sie tötet, so ungefähr. Das hat er dann auch gemacht mit drei Mitschülern noch. Vier Mann haben sie dann den überfallen und haben ihn niedergeschlagen und verprügelt. Und dann haben sie gedacht, er ist tot, haben ihn liegen gelassen. Und dieser Yasser Erik besucht dann seinen Cousin im Krankenhaus, der todsterbenskrank ist. Die Ärzte haben ihn aufgegeben, haben gesagt, er wird nicht wieder gesund. Und da sind zwei Christen da und beten für den Jungen, für den Cousin. Und er wird gesund, ganz spontan wird er gesund. Die Ärzte können das nicht fassen. Und der Yasser Erik, der ist überwältigt. Er fängt an, in der Bibel zu lesen. Und eines Tages, als die Frauen waren immer ausgeschlossen bei diesen Versammlungen in den Moslems, als die Männer wieder alle zusammensaßen, das Oberhaupt war der Großvater, und dann kam der Vater von Yasser Erik, und da sagte er, Yasser Erik, ich bin Christ geworden. Und das war eine riesengroße Schande. Der Großvater verlässt sofort diesen Raum und sagt dem Vater, du weißt, was du zu tun hast, also du musst ihn jetzt umbringen. Diese Schande musst du aus der Welt schaffen. Der Vater macht das aber nicht. Aber er verstößt ihn, er sagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Ja, er hat dann viele Begegnungen noch und landet dann schließlich in Deutschland. Hat eine Gemeinde gegründet in der Nähe von Stuttgart, oder in Stuttgart direkt.
Korntal.
Ja. Und da gibt es auch immer Kongresse für die Christenverfolgung, und da spricht er auch immer dann. Und er kann ja aus eigener Erfahrung sagen, was er erlebt hat und wie das ist mit den Muslims, dass Christen eben für sie Feinde sind. Und dort hat er auch den Mann getroffen, wo er meinte, der ist tot. Und er hat sie ihm gesagt, ich habe immer für dich gebetet. Und hat ihm vergeben. Ja, Paulus bleibt ein Fundamentalist, nur er hat jetzt ein anderes Fundament. Im 1. Korinther 3, Vers 11 schreibt er, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus ist das Fundament seines Lebens. Und ich denke, wir müssen uns auch mal wieder fragen, auf welchem Fundament steht mein Leben? Gibt es da noch so kleine Nebenfundamente, die ich mal ausweiche? In Krisenzeiten wird es deutlich, ob dieses Fundament auch wirklich hält. Am Ende der DDR waren die echten Sozialisten, Kommunisten erschüttert, dass ihr Fundament zerbrochen ist. Viele haben das nicht begreifen können. Ja, Paulus war radikal in seiner ganzen Lebensführung. Er hat nicht geheiratet, hat gesagt, heiraten ist gut, aber ledig sein ist besser. Zumindest für die, die Jesus ganz nachfolgen wollen. Aber er hat es nicht verboten, das Heiraten. Ich sage, ja, ich soll lieber heiraten, als dass jemand da Verlust vergeht. Er hatte kein festes Gehalt. Er hat weiter auch noch seinen Beruf ausgeübt, wenn er in einer Gemeinde war, an einem Ort war. Er hatte eine Gemeinde, die sich ihn unterstützt hat, war die Gemeinde in Philippi. Die hat er besonders geschätzt, auch diese Gemeinde. Die waren sehr eng mit ihm verbunden. Das gibt es ja so, dass Menschen miteinander enger verbunden sind als mit anderen eben. Und er war sich immer seiner großen Schuld bewusst. Er hat oft davon gesprochen. Umso größer war seine Liebe zu Jesus. Jesus hat mal gesagt, wer ihm viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und das war bei Paulus der Fall. Ihm ist viel vergeben worden und darum liebt er auch viel. Weil er sich aus seiner Schuld bewusst war. Ich muss sagen, je älter ich werde, umso mehr wird mir auch bewusst, welchen Mist ich gemacht habe in meinem Leben. Bis hinein in Gedanken auch. Da sagt mich Gott, und trotzdem darf ich dein Kind sein. Du hast mich angenommen, du hast mir vergeben. Du hast mich zu dir gezogen aus lauter Liebe, so heißt es in der Bibel. Von ihm stammt auch der Satz, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Für die jüdische Obrigkeit war Paulus Staatsfeind Nummer 1. Und als er wieder mal in Jerusalem war, im Tempel, da kam die Obrigkeit und haben gesagt, dies ist der Mann, der alle Menschen überall lehrt, gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte, den Tempel. Und sie wollten ihn umbringen. Da haben die römischen Soldaten eingegriffen, haben ihn gerettet. Später haben dann die Juden einen Mordanschlag geplant, der wurde vereitelt. Es gab Verhöre vor dem römischen Statthalter. Er hat erkannt, der Paulus ist unschuldig, eigentlich müsste ich ihn freilassen. Aber das war damals auch schon so üblich, er hat gedacht, vielleicht kommen jetzt Verwandte und bringen mir Geld, damit ich ihn freilasse. Aber das war nicht der Fall. Er hat dann noch vor dem jüdischen König Agrippa gesprochen und er hat einen bemerkenswerten Satz gesagt, der König Agrippa am Ende dann dieses Vortrages von Paulus. Er sagt, es fehlt nicht viel und du machst aus mir noch einen Christen. Manchmal habe ich auch bei Menschen den Eindruck gehabt, es fehlt nicht mehr viel. Also die sind fast davor, aber irgendwie schrecken sie zurück. Sie wissen, was sie haben, und sie wissen nicht, was dann auf sie zukommt. Es ist schon ein Wagnis, sich Jesus übergeben. Ja, Paulus wird dann muss mit dem Schiff nach Rom. Kommt zur Gerichtsverhandlung, es ist auch wieder eine abenteuerliche Reise mit Schiffbruch, aber alle werden gerettet. In Rom ging es ihm erst ganz gut, hat viele Briefe noch geschrieben oder einige Briefe, hatte Freunde zu seiner Seite, die ihm geholfen haben, hat an die Gemeinde in Philippi geschrieben, da schreibt er unter anderem, Ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk des Glaubens, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Das finde ich ein tolles Wort. Das dürfen wir auch für uns nehmen, nicht nur für die Gemeinde in Philippi, sondern auch für uns. Der in uns angefangen hat, das gute Werk des Glaubens, der wird es auch zur Vollendung bringen.
Amen.
Jesus kommt mit uns zum Ziel. Mir fiel da eine Geschichte ein, eine Begebenheit, eine Familie hat einen gelähmten Sohn. Und der Vater, der nimmt immer am Triathlon teil. Und der Sohn sagt dann, ich möchte auch mal mit. Und der Vater ist das überrascht, wie soll er das machen? Und dann macht er das auch mal. Beim Laufen wurde er gelaufen, schwimmend und Radfahren. Beim Laufen hat er so einen Kahn, den er dann vor sich her schiebt. Beim Schwimmen hat er ein Boot, in dem er den Sohn reinsetzt. Und beim Radfahren hat er so einen Anhänger dann hinten dran. Sie brauchen 18 Stunden, aber der Vater kommt mit seinem Sohn zum Ziel. Und der Sohn ist überglücklich über diesen Triathlon, an dem er teilgenommen hat. Im Blick auf Israel sagt Paulus, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das Wort steht schon so lange in der Bibel. Und wir Christen haben das lange nicht begriffen, dass das Volk Israel immer noch das Volk Gottes ist, weil Gott es erwählt hat. Tobias Eichenberg hat gestern einen Text gehabt aus Jesaja, wo Gott sagt, du bist das geringste Volk, das kleinste Volk, aber dich habe ich erwählt. Und Gott steht zu seiner Erwählung, zu seiner Berufung. Das dürfen auch wir für uns in Anspruch nehmen. Gott steht dazu, dass er uns erwählt hat, berufen hat. Und Israel hat ja viel Mist gebaut, aber er steht nach wie vor zu seinem Volk. Es ist und bleibt sein Volk. Und im gleichen Kapitel steht noch ein anderes Wort. Das ist mir jetzt erst wieder aufgegangen, als wir den Korintherbrief wieder, den Römerbrief wieder durchgelesen haben. Da heißt es, Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich alle erbarme. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, dass er sich alle erbarme. Keine Ausnahme. Alle eingeschlossen. Es kommt keiner als Christ zur Welt. Das sind alle ungehorsam erstmal. Gegen Gott. Aber Gott will ja alle erbarmen. Das ist ein Wort, das uns tief in das Herz Gottes sehen lässt. Die Liebe Gottes, steht mal in der Bibel, die ist nicht zu ergründen in ihrer Größe, in ihrer Tiefe und Weite. Und wo wir mit unserer Liebe schon lange am Ende sind, da ist Gott eben nicht am Ende. Seinen letzten Brief schreibt er an seinen Sohn Timotheus. Er spricht ihn so an, mein Sohn Timotheus hat ja keine Kinder, aber er hatte wahrscheinlich viele Söhne und Töchter, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Und da schreibt er, wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen. Was, welch eine Innigkeit auch da. Und dann erwähnt er seine Großmutter Louis und die Mutter Eunike, die schon fest im Glauben standen. Und der Sohn ist auch diesen Weg gegangen. Und dann schreibt er noch, dass viele ihn verlassen haben. Also seine Situation im Gefängnis war nicht mehr so gut. Ist immer verschärft jetzt. Er schreibt von einem, der hat die Welt wieder lieb gewonnen. Und andere auch, die ihm also geschadet haben. Und dann schreibt er noch gegen Ende, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Wir führen einen Glaubenskampf und werden immer wieder angegriffen auch. Der Widersacher Gottes, der böse Satan, der will uns unseren Glauben madig machen. Der will uns wanken machen, dass wir zweifeln. Und darum hat Paulus auch an einer Stelle im Epheserbrief uns die Waffenrüstung vorgestellt, die wir brauchen, um stark zu bleiben im Glauben. Den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Paulus ist in einer festen Lebensverbindung mit Jesus geblieben. An einer Stelle im Römerbrief sagt er, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus uns geschenkt wurde. Paulus weiß, ihm steht der Himmel offen nach dem Tod. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Der Pfarrer Theo Lehmann, der hat unter anderem hier geschrieben in einem Artikel, schreibt er, Paulus war einer der größten Denker der Menschheit. Und da kommt heute jeder Spitzkopf mit seinen paar Jahren Schul- und Hochschulbildung und wagt es, an der Bibel rumzufummeln und die Weisheit der göttlichen Offenbarung in Frage zu stellen. Paulus war der größte Theologe der Kirche, dem das ganze Heer der modernen Meckerer nicht das Wasser reichen kann. Ein bisschen drastisch gewesen, Theo Lehmann, aber er hat recht. Und ich sehe das genauso. Also für mich ist Paulus der größte Theologe. Und es lohnt sich, die Briefe des Paulus immer wieder mal zu lesen. Paulus hat von Gott hohe Offenbarungen erhalten. Er war nicht ein großartiger Theologe, weil er viel gelernt hat und weil er bei dem Gamaliel zu Füßen gesessen hat, sondern weil Gott ihm viele Offenbarungen geschenkt hat. Weil Gott ihm sein Herz offenbart hat. Er berichtete auch an einer Stelle, dass er entrückt worden ist bis ins Paradies und bis in den dritten Himmel und sagt an dieser Stelle, ich habe Dinge gehört, die kann ich euch nicht sagen. Er hat Dinge gesehen, wahrscheinlich auch, die noch viel fantastischer waren, als er uns das sagen könnte. Und an dieser Stelle spricht Paulus auch davon, dass er einen Pfahl im Fleisch hat, also seine Krankheit. Wir wissen nicht, was es ist, aber es hat ihm sehr zu schaffen gemacht, auf jeden Fall. Er hat dreimal, sagt er, Gott gebeten, dass er diesen Pfahl ihm aus dem Fleisch zieht. Aber Gott hat gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja, wie gesagt, die Briefe von Paulus sind großartig und da sind viele Schätze drin und die können wir noch heben, immer wieder neu. Es lohnt sich, da auch nachzugraben. Ja, wir können Gott danken auch für den Apostel Paulus, den er uns geschenkt hat und die Briefe, die wir durch ihn haben und lesen können. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für Paulus auch, den du zu dir gezogen hast aus lauter Güte. Du hast aus einem Feind einen Freund gemacht, einen Nachfolger, einen Apostel. Hast durch ihn das Evangelium in die Welt gebracht, auch zu uns. Wir danken dir, Jesus, dass auch wir dir gehören, dass deine Gaben und Berufung dich nicht bereuen. Du hast das Werk des Glaubens an uns begonnen und du wirst es auch zur Vollendung bringen, wenn wir bei dir bleiben und das wollen wir. Herr, geh du mit uns auch in diese neue Woche. Segne du unsere Familien, unsere Kinder, die Menschen, alle, die zu uns gehören. Segne diese Stadt, unser Land, diese Welt, Herr. Segne dein Volk Israel. Wehre du auch den Feinden Israels. Herr, wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Du hast Wege des Friedens für uns und Gedanken des Heils. Amen. Ich habe für euch diesmal eine Karte mit. Ich lese erstmal vor, was hier drauf steht. Ist von Luther. Das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern fromm werden. Nicht gesund sein, sondern gesund werden. Nicht sein, sondern werden. Nicht Ruhe, sondern Übung. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan und geschehen. Es ist aber in Gang und Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt, noch nicht alles, es bessert sich aber alles. Martin Luther. So ähnlich hat es Paulus auch gesagt. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich bin auf dem Weg. Ja. Gut.